Sternengeschichten Folge 669. Die gleißende Welt von Margaret Cavendish. Diese Geschichte, die beginnt mit einer Geschichte und die beginnt so. Ein Kaufmann, der in ein fremdes Land reiste, verliebte sich heftig in eine junge Dame. Da jedoch ein Fremder in diesem Land war und ihr sowohl an Geburt als auch an Reichtum weit unterstand, konnte er sich nur geringe Hoffnungen machen, sein Verlangen zu erfüllen. Doch da seine Liebe mehr und mehr in ihm entbrannte, bis hin zur Missachtung aller Schwierigkeiten, fasste er schließlich den Entschluss, sie zu entführen. Dazu bot sich ihm umso leichter Gelegenheit, da das Haus ihres Vaters nicht weit vom Meer entfernt lag und sie häufig, begleitet von nicht mehr als zwei oder drei Dienerinnen, Muscheln am Ufer zu sammeln pflegte, was ihn umso mehr ermutigte, seinen Plan auszuführen. So geschah es, dass er eines Tages mit einem kleinen leichten Schiff, nicht unähnlich einem Postboot, bemannt mit einigen wenigen Seeleuten und wohl auch mit Proviant versehen, aus Furcht vor unvorhergesehenen Zwischenfällen, die ihre Reise vielleicht verzögern könnten, zu dem Ort kam, den sie gewöhnlich aufzusuchen pflegte. Dort entführte er sie. Doch als er sich für den glücklichsten Menschen der Welt hielt, erwies er sich als der unglücklichste. Denn der Himmel, zürnend über seinen Raub, ließ einen solchen Sturm aufkommen, dass sie nicht wussten, was zu tun oder wohin sie steuern sollten. So wurde das Schiff sowohl durch seine eigene Leichtigkeit als auch durch die gewaltige Kraft des Windes so schnell wie ein Pfeil aus dem Bogen gen Nordpol getragen und erreichte in kurzer Zeit das Eismeer, wo der Wind es zwischen gewaltige Eisblöcke trieb. Doch da es klein und leicht war, gelang es ihm, mit Hilfe und durch die Gunst der Götter gegenüber dieser tugendhaften Dame, sich so zu drehen und zu wenden zwischen diesen Klippen, als sei es von einem erfahrenen Lotsen und kundigen Seemann gesteuert. Aber ach, die wenigen Männer, die sich darin befanden, wussten nicht, wohin sie fuhren, noch was in einem so seltsamen Abenteuer zu tun sei, und da sie nicht für eine so kalte Reise gerüstet waren, erfroren sie allesamt. Nur die junge Dame blieb am Leben, durch das Licht ihrer Schönheit, die Wärme ihrer Jugend und den Schutz der Götter. Es war aber auch kein Wunder, dass die Männer erfroren, denn sie wurden nicht nur bis an das äußerste Ende oder den Punkt des Pols jener Welt getrieben, sondern sogar bis zu einem anderen Pol, einer anderen Welt, die dicht daran anschloss, so dass die Kälte an der Verbindung dieser beiden Pole eine doppelte Stärke hatte und unerträglich wurde. Schließlich wurde das Boot immer weiter getrieben, in eine andere Welt gezwungen. Denn es ist unmöglich, den Globus dieser Welt von Pol zu Pol zu umfahren, so wie wir es von Osten nach Westen tun. Da die Pole der anderen Welt mit den Polen dieser zusammentreffen, lassen sie keinen weiteren Durchgang zu, um die Welt auf diese Weise zu umschiffen. Gelangt man dann zu einem dieser Pole, so bleibt einem nichts anderes übrig, als umzukehren oder in eine andere Welt einzutreten. Und damit ihr nicht daran zweifelt und denkt, dass in diesem Fall jene, die an den Polen leben, entweder zwei Sonnen auf einmal sehen müssten oder aber niemals für 6 Monate ganz ohne Sonnenlicht wären, wie man gewöhnlich glaubt. Ihr müsst wissen, dass jede dieser Welten ihre eigene Sonne hat, die sie erhält, und dass jede ihre eigene Kreisbahn zieht. Diese Bewegung ist so genau und gleichmäßig, dass die eine die andere weder hindern noch stören kann. Sie überschreiten ihre Tropen nicht, und selbst wenn sie einander begegnen sollten, können wir es in dieser Welt kaum wahrnehmen, wegen der Helligkeit unserer Sonne, die uns näher ist und den Glanz der Sonne der anderen Welt verdeckt. Diese ist zu weit entfernt, um von unserem Sehvermögen erkannt zu werden, außer durch sehr gute Teleskope, und mit solchen haben geschickte Astronomen oft 2 oder 3 Sonnen zugleich beobachtet. Das ist ein wilder Anfang für eine Geschichte, die noch sehr wilder weitergeht. Eine junge Frau wird entführt, landet am Nordpol, ihre Entführer erfrieren und sie stellt dafür fest, dass der Nordpol das Portal in eine andere Welt ist, und auf einmal sind wir mittendrin in einer himmelsmechanischen Rechtfertigung dafür, dass man von unserer Welt aus gesehen nichts von dieser anderen Welt mitbekommt. Wer denkt sich sowas aus? Wer hat das geschrieben? Und vor allem, wie geht die Geschichte weiter? Das werden wir noch erfahren, aber der Titel dieser Geschichte lautet auf jeden Fall »The Description of a New World Called the Blazing World« oder auf Deutsch »Die Beschreibung einer neuen Welt, genannt die gleißende Welt«. Und geschrieben wurde das von einer Frau namens Margaret Cavendish, und zwar im Jahr 1666. Das war ein Jahr, in dem viel passiert ist. Okay, gut, das gilt für jedes Jahr in der Geschichte der Menschheit, aber 1666 war aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich außergewöhnlich. In England ist damals die Pest ausgebrochen und ein junger Wissenschaftler namens Isaac Newton hat seine Universität verlassen und sich aufs Land zurückgezogen. Dort hat er sich Gedanken über die Welt gemacht und aus diesen Gedanken ist das entstanden, was die moderne Naturwissenschaft bis heute prägt. 1666 war das Jahr, in dem Newton die Grundlagen für seine Gravitationstheorie entwickelt hat, für seine Theorien zur Optik, für seine Infinitesimalrechnung der Mathematik und so weiter. Aber eigentlich soll es in der Folge ja nicht um Newton gehen, sondern um Margaret Cavendish. Ich habe Newton deswegen erwähnt, um zu zeigen, was man damals über die Welt gewusst hat und was nicht. Einerseits war das späte 17. Jahrhundert genau die Zeit, in der sich das entwickelt hat, was später zur modernen Physik, Astronomie, Biologie und so weiter geworden ist. Isaac Newton hat die Optik revolutioniert, neue Teleskope gebaut, einen Weg gefunden, um Phänomene in der Natur durch allgemein gültige mathematische Gesetze zu beschreiben und so weiter. Und andere Leute wie Robert Hooke haben früher Mikroskope benutzt, um die unsichtbare Mikrowelt sichtbar zu machen. Überall haben Menschen angefangen zu experimentieren, zu forschen und die Welt auf eine ganz neue Weise zu betrachten als vorher. Das bedeutet andererseits aber auch, dass man damals genau genommen noch nicht viel von dem Wissen gehabt haben konnte, das wir heute als Naturwissenschaft bezeichnen. Es gab noch nicht mal das Wort Naturwissenschaft, man hat es damals Naturphilosophie genannt. Alles stand damals zur Diskussion, alles konnte erforscht werden und alles ist erforscht worden. Das ist die Welt, in der Margaret Cavendish ihr Buch über die gleißende Welt geschrieben hat. Und man kann Cavendish durchaus als eine der ersten Science-Fiction-Autorinnen der Welt betrachten und ebenso durchaus als Wissenschaftlerin. Ihren genauen Geburtstag kennen wir nicht, aber sie wurde im Jahr 1623 geboren. Ihr Vater war ein Adliger und Margaret wurde als Teenagerin Hofdame von Königin Henrietta Marie. 1645 hat sie William Cavendish getroffen, den ersten Duke of Newcastle, und ist seine Frau geworden. William war der Wissenschaft durchaus zugetan und hat sich regelmäßig mit Leuten wie René Descartes getroffen oder dem Astronomen Pierre Gassendi, dem Mathematiker Marin Mersenne, dem Philosophen Thomas Hobbes und anderen Intellektuellen der damaligen Zeit. Und Margaret, die war Teil dieser Gruppe, auch wenn sie als Kind selbst keine vernünftige Ausbildung bekommen hat. Aber sie hat sich für die Welt interessiert, hat sich aus Büchern jede Menge Dinge selbst beigebracht und schon sehr früh angefangen, eigene Ideen zu formulieren und aufzuschreiben. Und ab dem Jahr 1650 hat sie dann angefangen, ihre Gedanken auch zu veröffentlichen, und das unter ihrem eigenen Namen. Das war damals definitiv unüblich, zumindest für Frauen, die, wenn sie überhaupt irgendwas veröffentlichen konnten, das meistens anonym getan haben. Aber Cavendish hat unter ihrem Namen Gedichte geschrieben, Texte über Naturphilosophie, Theaterstücke, literarische Texte und hat auch keine Hemmungen gehabt, alles zu vermischen. Zum Beispiel in ihrem Gedicht A World Made by Atoms aus dem Jahr 1653, das so anfängt. Small atoms of themselves a world may make, as being subtle and of every shape, and as they dance about, fit places find, such forms as best agree, make every kind. Das Gedicht geht noch weiter, und Cavendish hat noch einen ganzen Schwung weiterer Atomgedichte geschrieben, die quasi eine ganze Atomtheorie beinhalten. Über das, was sich Cavendish über Atome gedacht hat, wo sie mit den Physikern ihrer Zeit übereingestimmt ist und vor allem, wo sich ihre Theorie davon unterschieden hat, darüber könnte man fast eine eigene Podcast-Folge machen. Aber wir wollen ja wissen, wie es mit der gleißenden Welt weitergeht. Und es geht vor allem mal sehr lange weiter. Die gleißende Welt ist keine Kurzgeschichte, sondern ein ganzer Roman, den ich deswegen hier auch nicht komplett nacherzählen kann. Aber die namenlose Frau, die entführt worden ist und dann am Nordpol gelandet ist, die ist von dort in diese andere Welt gekommen. Und dort in der anderen Welt leben seltsame Wesen, die alle von ihrem Aussehen her, naja, ein halb Mensch, halb Tier sind. Da gibt's Vogelmenschen und Bärenmenschen und Wurmmenschen und so weiter. Und es gibt einen Kaiser, der sich spontan in unsere Heldin verliebt, sie heiratet und zur Kaiserin macht. Und die frisch gebackene Kaiserin, die lässt erstmal die ganzen unterschiedlichen Wesen antanzen, um sich die neue Welt erklären zu lassen. Die Vogelmenschen, das sind die, die sich mit Astronomie auskennen, und die erzählen, dass die Sonne der gleißenden Welt vermutlich ein sehr großer leuchtender Stein ist. ob der Stein jetzt leuchtet, weil er heiß ist, oder ob er leuchtet, weil er Licht von irgendwoher reflektiert. Darüber ist man sich noch uneins. Klar ist aber, dass es neben Sonne und dem Mond in dieser Welt keine Sterne gibt. Da gibt's nur Blazing Stars, sowas ähnliches wie Kometen, die aber ein bisschen still am Himmel stehen, manchmal einen Schweif haben, manchmal nicht und generell alle möglichen Formen haben können. Und weil es dort am Himmel halt nur Blazing Stars gibt, wird diese Welt auch die Blazing World, die gleißende Welt genannt. Man ist sich in dieser Blazing World generell auch ein wenig uneins, was die Erklärung der diversen Naturphänomene angeht. Die Kaiserin fragt die Vogelmenschen zum Beispiel auch nach der Entstehung von Donner und Blitz. Und die einen sagen, dass es sich dabei um was handelt, was passiert, wenn in den Wolken Kälte und Hitze aufeinandertreffen. Die anderen sind der Meinung, der Donner entsteht, wenn sich in der Luft ein enormer Bläs bildet, können aber nicht erklären, was so ein Bläs eigentlich sein soll. Also hat die Kaiserin die Bärenmenschen losgeschickt, denn die sind in dieser Welt die Experimentalphilosophen, also die, die Instrumente wie Teleskope oder Mikroskope benutzen, um die Welt zu verstehen. Aber auch das funktioniert eher suboptimal, weil alle Beobachtungen der Bärenmenschen, die sind mehr verwirrend als hilfreich. Bei der Astronomie gibt's ein paar zum Beispiel, die sagen, ihre Beobachtungen zeigen, dass die Sonne stillsteht und die Erde sich um sie herum bewegt. Ein paar sagen genau das Gegenteil und ein paar andere sagen, dass sich alle beide Himmelskörper bewegen. Und genauso uneins ist man sich bei der Beobachtung der Monde und bei der Beobachtung der Blazing Stars, und die Kaiserin ist unzufrieden mit dieser Arbeit und befiehlt, die Teleskope zu zerstören, weil die anscheinend nur falsche Informationen liefern, anstatt die Wahrheit zu zeigen. Das finden die Bärenmenschen jetzt natürlich blöd und sie beschweren sich, und am Ende dürfen sie ihre Instrumente behalten. Sie müssen aber versprechen, dass sie ihre Streitereien nur innerhalb ihrer Schulen führen und den Rest der Welt damit nicht belästigen. Die Kaiserin lässt sich von den anderen Wesen das Innere der Erde erklären, die Meere und so weiter. Und sie hat politische Ambitionen. Sie will die ganze Welt unter einer einzigen Religion vereinen und dazu sucht sie Hilfe in der Welt der Geister, denn die gibt's dort auch. Und die Geister raten ihr, einen Geist aus einer ganz anderen Welt in die Blazing World zu bringen, damit sie mit diesem anderen Geist ihre philosophischen und religiösen Vorstellungen diskutieren kann und dieser andere Geist das alles vernünftig aufschreiben kann und sortieren kann. Und dieser externe Geist ist niemand anderes als die Duchess of Newcastle, also quasi die Autorin Margaret Cavendish selbst. Die Seele der Duchess of Newcastle kommt also in die Blazing World und Kaiserin und Duchess freunden sich an. Sie reisen auch gemeinsam wieder zurück in die Welt der Duchess, um dort dem König bei einem großen Krieg zu helfen, und es passiert noch jede Menge anderes absurdes Zeug. Am Ende stellt die Duchess fest, dass sie eigentlich auch gern eine eigene Welt hätte, so wie die Kaiserin, über die sie herrschen kann. Und es gibt jede Menge Welten, unendlich viele, die alle über die jeweiligen Pole verbunden sind. Aber leider, erzählen die Geister, ist jede davon schon bewohnt und wird schon beherrscht. Also beschließt die Duchess, sich ihre eigene Welt in sich selbst zu erschaffen. Sie probiert dabei verschiedene Ansätze aus, mal so wie damals in der Antike Aristoteles die Welt beschrieben hat, mal so wie ihr Zeitgenosse der Philosoph Thomas Hobbes das erzählt hat und so weiter. Aber nichts davon funktioniert so wirklich und nichts passt ihr, also erfindet sie einfach selbst eine Welt, die nach ihren eigenen Vorstellungen funktioniert. Cavendish schreibt: Und als diese Welt erschaffen war, erschien sie so kunstvoll und voller Vielfalt, so gut geordnet und weise regiert, dass es unmöglich ist, sie mit Worten auszudrücken, ebenso wie die Freude und das Vergnügen, welche die Herzogin bei der Erschaffung dieser ihrer eigenen Welt empfand. Und das kann man durchaus auch als Beschreibung der eigenen realen Gefühle von Margaret Cavendish interpretieren, die sie bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit gehabt hat. Die gleißende Welt, das ist ein verwirrendes Werk. Es ist voll mit wissenschaftlichen Gedanken und voller Fiktion und damit durchaus das, was wir heute Science Fiction nennen. Cavendish hat ihre eigenen Vorstellungen über den Aufbau der Welt, ihre eigene Atomtheorie und all das mit eingebaut. Sie gibt aber auch gleichzeitig die wissenschaftlichen Kontroversen ihrer Zeit darin wieder. Es ist auch ein Buch, in dem über politische und philosophische Konzepte diskutiert wird. Und vor allem ist es ein Buch, in dem es zwei Frauen sind, die die Welt führen, gestalten und am Ende sogar erschaffen. Die gleißende Welt ist also nicht nur ein frühes Werk der Science Fiction, sondern auch ein früher feministischer Text. Margaret Cavendish hat die Wissenschaft nicht revolutioniert, was unter anderem wahrscheinlich auch daran gelegen hat, dass sie die Wahrnehmung der Sinnesorgane immer über die mit Instrumenten gewonnenen Erkenntnisse gestellt hat. Sie hat Teleskope, Mikroskope und andere Instrumente für unzuverlässig gehalten und die daraus gewonnenen Daten für nicht objektiv, wie es ja auch die Bärenmenschen aus der gleißenden Welt demonstriert haben. Aber Cavendish war eine Frau, die sich auf eine Art Gedanken über die Welt gemacht hat, die zumindest nach damaligen Maßstäben definitiv wissenschaftlich waren. Und sie war im Jahr 1667 auch nicht unverdient die erste Frau, die in die Royal Society eingeladen wurde, um dort mit den wissenschaftlichen Größen des 17. Jahrhunderts zu diskutieren. Margaret Cavendish ist am 15. Dezember 1673 gestorben, im Alter von 50 Jahren. Und am besten beende ich diese Folge mit dem, was sie in der Einleitung zu »Die gleißende Welt« geschrieben hat. Auch wenn ich weder Heinrich der V. noch Karl der II. Sein kann, so will ich doch versuchen, Margareta die Erste zu sein. Und obwohl ich weder Macht, Zeit noch Gelegenheit habe, eine große Eroberin zu sein wie Alexander oder Cäsar, so will ich doch, eher als auf die Herrschaft über eine Welt zu verzichten, da mir Fortuna und die Schicksalsmächte keine verliehen haben, mir meine eigene erschaffen.